Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zurück zum Podcast des Deutschen Notarinstituts aus Würzburg. Mein Name ist Andreas Bernhard, ich bin Geschäftsführer hier im Institut und ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer ersten Folge im neuen Jahr 2026. Bei der Gelegenheit Ihnen allen alles Gute für dieses kommende Jahr. Wir haben schon Folge 87 im Podcast und ich habe für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gleich einen neuen Podcast-Host an meiner Seite heute. Dr. Dominik Meyer-Greff, bayerischer Notarassessor, seit 1.10.2025 am DNOTI, also die Hälfte deiner in Anführungszeichen Probezeit, Dominik, ist vorbei. Die hast du sehr, sehr erfolgreich schon hinter dich gebracht. Ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Herzlich willkommen im Podcast.
Hi Andreas, freut mich hier zu sein und ich wünsche natürlich auch noch allen Hörern und Hörerinnen ein frohes neues Jahr.
Wunderbar. Wir machen heute das als Einstieg eine etwas andere Folge. Der Sachverhalt ist sozusagen ausgedacht. Wir stellen ihn uns so vor, der Notar schreibt ans Deutsche Notarinstitut Folgendes. Am 27.12.2025 sind mit einem wassergekühlten Diamantbohrer Diebe in ein Gebäude der Sparkasse Gelsenkirchen eingedrungen, haben 3.250 Schließfächer leergeräumt und sind mit der Beute verschwunden. Nun steht der Chef der örtlichen Filiale einer großen deutschen Bank bei mir im Notariat, im Notarbüro und möchte ganz gerne, dass auch in seiner Filiale bald die Schließfächer, der Schließfachservice eingestellt wird, die Schließfachmietungen nicht mehr möglich sind und deswegen sollen also alle Schließfächer demnächst geräumt werden. Der Notar möge bitte bei der Schließfachöffnung anwesend sein und hierüber ein Protokoll errichten. Wir machen also heute eine von einem konkreten Sachverhalt, von einer konkreten Anfrage an das Deutsche Notarinstitut losgelöste Folge zum Thema Protokollierung, notarielle Protokollierung der Öffnung von Bankschließfächern. Ich sag's gleich vorneweg, wir haben dazu eine ganz tolle Unterlage aus der Literatur. Unser ehemaliger Kollege hier am Deutschen Notarinstitut, mittlerweile Notar in Siegburg, Dr. Martin Konstantin Thelen, hat dazu einen Beitrag verfasst. Ist der einzige, der mir bekannt ist, der sich nur mit diesem Thema befasst. In der Zeitschrift Notar aus dem Jahr 2023 auf den Seiten 382 folgende. Das ist also inhaltlich die Ausgangsbasis auch für die Ausführungen, die wir jetzt im Podcast dazu tätigen. Das Schöne an diesem Aufsatz ist, er ist hier über das Deutsche Notarinstitut natürlich auch für Sie dann verfügbar auf Anfrage. Und er enthält auf Seite 386 ein Muster. Also egal, weshalb Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, ob nun wirklich in der Folge dieses Überfalls in Gelsenkirchen oder nur infolge der allgemeinen Tendenz, dass eben Bankfilialen ja gerade auf dem Land geschlossen werden, dazu aufgefordert werden, sowas mal zu protokollieren. Sie können sich an uns wenden, wir können Ihnen da auch mit einem konkreten Muster dann weiterhelfen, aus dem man auch sehr viel dann eben ziehen kann für die konkrete Öffnung eines Schließfachs, an der man dann teilnimmt. Ich habe dich heute Morgen in der Kaffeeküche abgepasst und gefragt, ob du bei sowas schon mal dabei warst und du hast gesagt, ja, und deswegen sitzt du jetzt hier, Dominik. Also
das war ein Fehler.
Das war, kommt drauf an, Quatsch. Ich selber habe es auch schon mal gemacht in meiner Zeit, als ich da als Assessor eben tätig war, durfte ich das mal machen. Und du warst auch mal bei einer solchen Öffnung eines Bankschließfachs dabei. Bei mir war damals der Anlass, dass tatsächlich die Filiale einer Bank zugemacht wurde und man hatte also eben von Seiten der Bank alle Mieter dieser Schließfächer angeschrieben und darüber informiert, dass die Filiale geschlossen wird. Die meisten hatten sich dann gemeldet und ihre Sachen aus den Schließfächern abgeholt, aber ein paar Mieter eben nicht. Ja, und dann musste eben, um da die Schließung dieser Filiale voranzubringen, eben dann diese Schließfächer irgendwann geöffnet werden und dann wollte man, dass darüber ein notarielles Protokoll errichtet wird. Interessanterweise war bei dir der Fall anders. Wie war es bei dir? Oder was war bei dir die Motivation dafür, dass ihr das gemacht habt?
Bei mir war es letztendlich der Erbe eines Schließfachinhabers und der wollte einfach den Inhalt dokumentieren für mögliche Pflichtteilsansprüche.
Also durchaus denkbar. Das heißt, da wurde dann logischerweise gar nicht aufgebohrt, weil man den Schlüssel hatte. Oder wurde
genau,
da auch aufgebohrt? Ja. Also da hatte man den Schlüssel, aber okay. Bei mir war es so, dass tatsächlich dann der vom Schlüsseldienst kam und hat dann aufgebohrt. Und bei dir war es aber, verstehe, also kam dann der Erbe mit dem Schlüssel und hat dann also das Bankschließfach geöffnet und ihr habt protokolliert, was in dem Schließfach dann drin war. Okay, interessant. Gut, wir machen es so, wir werden diese Folge ein bisschen dreiteilen. Es gibt also so drei Blöcke, denen wir uns zuwenden. Die Frage, was man konkret als Notar jetzt dabei machen sollte oder als Notarin machen sollte, machen muss. Das machen wir als dritten Teil. Davor zwei andere Blöcke, die man sozusagen sich da vorgeschaltet oder in diesem Kontext auch überlegen kann. Die erste Frage ist, darf denn die Bank das? Also darf die Bank so ein Schließfach öffnen? Das wäre jetzt eher mein Fall gewesen, in dem also wegen der Schließung der Filiale die Bank einfach sagt, wir öffnen jetzt dieses Schließfach. Bei dir war es ja der Erbe, bei mir war es die Bank. Die zweite Frage, die man sich dann im Anschluss stellt, ist, Darf der Notar sowas protokollieren? Also wie ist das überhaupt berufsrechtlich? Sind wir dafür überhaupt zuständig, an sowas mitzuwirken? Und dann schließlich die dritte Frage, das dann für die Praxis konkret interessante, wie macht man das? Also worauf muss man da achten? In verfahrensrechtlicher Art und Weise insbesondere. Ne? Also was sollte man da reinschreiben ins Protokoll? Was sollte man vor allen Dingen auch nicht reinschreiben ins Protokoll? Ich würde an der Stelle, lieber Dominik, mal an dich übergeben. Widmen wir das mal so ein bisschen der ersten Frage. Also schauen wir mal auf die Bank. Die Bank sagt jetzt hier, tritt an den Notar heran und sagt, wir wollen da jetzt ein paar Schließfächer aufbrechen. Ja. Kann man sich jetzt mal die Frage stellen, darf die Bank das überhaupt?
Ja, also im Verhältnis zwischen der Bank und den Schließfachbesitzern gibt es wahrscheinlich oder normalerweise einen Vertrag und es ist dann eben als Mietvertrag zu klassifizieren.
Mhm. Also ganz normaler Mietvertrag nach dem BGB, 535 BGB. Genau. Ja, okay, ja, verstehe.
Und dort gibt es meistens natürlich auch allgemeine Geschäftsbedingungen, in dem geregelt ist, wann die Bank dann wirklich ein Schließfach selber öffnen darf. Weil normalerweise, klar, darf nur der Schließfachinhaber als Mieter das Schließfach öffnen. Aber unter Umständen eben auch die Bank, wenn es dann im Vertrag auch geregelt ist.
Okay, also da gibt es quasi einfach in der vertraglichen Grundlage zwischen Bank und Kunde gibt es eine Regelung, in bestimmten Voraussetzungen darf die Bank das Schließfach öffnen.
Genau.
Eigentlich logisch.
Genau, ja, zum Beispiel, wenn die Nutzungsdauer abgelaufen ist oder die Miete wird nicht mehr gezahlt, dann muss die Bank auch irgendwelche Möglichkeiten haben, das Schließfach wieder räumen zu lassen und dann halt vielleicht die Sachen zu hinterlegen irgendwo, aber dass das Vertragsfeld dann quasi beendet wird und auch das Schließfach wieder freigeben wird oder hier in unserem Fall möglicherweise gibt es auch ein Sonderkündigungsrecht, wenn eben die Bank alle Schließfächer letztendlich auflösen wollen.
Okay, also sind dann in diesen Mietverträgen zwischen der Bank und dem Kunden oder in den AGBs zu diesen Mietverträgen, die einzelnen Klauseln in diesem Mietvertrag werden dann wahrscheinlich als AGB zu qualifizieren sein, Regelungen unter welchen Voraussetzungen die Bank dann dieses Schließfach öffnen darf. Und da steht, das schreibt auch der Kollege Martin Konstantin Thelen hier in diesem Aufsatz im Notar, ja meistens auch drin, dass dann bei dieser Öffnung eines solchen Schließfachs durch die Bank ein bestimmtes Verfahren einzuhalten ist.
Meistens findet man da eine Klausel, dass die Öffnung unter der Anwesenheit von zweier Angestellter erfolgen soll und dass dann eben auch ein schriftliches Protokoll angefertigt werden soll, was letztendlich der Inhalt des Schließfaches ist.
Ja, okay. Also ich kann mich daran erinnern, als ich das damals protokolliert habe, da waren auch zwei Mitarbeiter der zuständigen Bank oder der Bank dann eben da mit dabei. Und in diesen, was du auch gesagt hast, in diesen AGB oder in diesem Mietverhältnis, in diesem Mietvertrag steht dann auch drin, dass über diese Öffnung ein Protokoll angefertigt werden soll, schriftliches Protokoll. Aber da steht nicht drin, dass das notariell sein muss, üblicherweise.
Genau, also nach unserer Recherche und so. Recherchiert habe, habe ich keine Klausel gefunden, wo das explizit drin stand. Mhm. Aber natürlich ist es nicht verboten, das durch einen Notar protokollieren zu lassen.
Also auch in diesem zivilrechtlichen Verhältnis wird man wohl davon ausgehen. Also man könnte natürlich ganz streng genommen sagen, der Kunde wollte nicht, dass da ein Notar mit reinschaut. Das ist aber wohl, das wär Irrsinn. Ne? Also im Zweifel eher dann auch die gesetzliche Wertung 126 Absatz 5 BGB. Wenn da schriftlich steht, dann kann man es auch notariell machen.
Genau.
Also in dem Sinne wird man da jetzt nicht durch die notarielle Protokollierung einer solchen Schließfachöffnung irgendwie einen Vertragsbruch in diesem Verhältnis zwischen Bank und Kunde durch die Bank veranlasst.
Nee, ganz im Gegenteil. Wahrscheinlich ist es ja auch im Interesse des Bankkunden natürlich, wenn es vom Notar vorgenommen wird, die Protokollierung, weil dann.
Und im Grunde ist natürlich so, also die Wahrnehmung des Notars, die dann in der notariellen Urkunde niedergelegt werden, die haben dann ja die Beweiswirkungen 415, 418 ZPO, erbringen den vollen Beweis über die Tatsachen, die da protokolliert sind. Das dient dann später natürlich der Streitvermeidung. Das heißt, wenn die Bank jetzt sagt, naja, wir wollen schon ganz sicher gehen, dass am Ende nicht einer der Kunden dann vielleicht doch halt erfolgreich behaupten kann oder Beweis führen kann, dass in dem Schließfach irgendwas Wertvolles drin war, was wir bei der Öffnung rausgenommen hätten, dann ist natürlich so ein notarielles Protokoll auch in einem Zivilprozess wertvoller als nur so ein schriftliches Protokoll von einem Bankangestellten. Letztlich, so ein ganz kleiner Nebeneffekt, das kann man vielleicht auch als etwas schmeichelhaft empfinden, auch ganz schön, dass die Banken sagen, sie wollen da so einen neutralen Amtsträger dabei haben, der dann eben da das protokolliert und jetzt nicht vielleicht einen der Bank nahestehenden Dienstleister, irgendeinen Rechtsanwalt, einen Rechtsanwalt vielleicht, der das dann macht, sondern dass man da wirklich sagt, auch von Seiten der Banken, da wünschen wir uns einen Notar oder eine Notarin, die dann da eben zuguckt. Wäre dann natürlich auch für Anwaltsnotarinnen, Anwaltsnotare so, dass man dann diese Funktion als Notar, als Notarin ausübt und nicht jetzt in der Tätigkeit als Anwalt. Okay, also das heißt, wir gehen davon aus, die Bank darf das wohl. Ist jetzt so ein bisschen die Frage, ob man dazu auch was ins Protokoll aufnimmt. Dazu kommen wir gleich noch. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir grundsätzlich davon ausgehen müssen, die Bank darf nie so ein Schließfach öffnen. Ist irgendwie auch logisch, aber man kann sich die Frage mal stellen und so ein bisschen zu wissen, na klar, da geht es um Mietverhältnisse zwischen der Bank und dem Kunden über dieses Schließfach und dazu gibt es eben Regelungen im Mietvertrag, dass die Bank auch unter bestimmten Voraussetzungen das Schließfach öffnen darf. Also der erste Block, ob die Bank das darf, Ziemlich sicher, ja. Aber auch ziemlich sicher würde ich sagen, da machen wir gleich den Sprung zu den notariellen Pflichten. Ich bin jetzt als Notar nicht gehalten, als Notarin nicht irgendwie verpflichtet, da in den Mietvertrag reinzugucken und zu gucken, ob die Voraussetzungen vorliegen. Also kann ich ja gar nicht als Notar.
Ja, glaub ich auch nicht, sondern vielmehr ist ja die Grenze immer der 14 Absatz 2 der B-Not-O, mhm, wo eben drin steht, dass der Notar seine Urkundstätigkeit versagen soll, wenn Handlungen, die erkennbar unredlich oder unerlaubte Zwecke verfolgen, vorgenommen werden sollen.
Okay, und das ist also jetzt ja hier prima facie mal nicht, weil wir wissen, da gibt es halt so einen Mietvertrag und in diesem Mietvertrag, genau, steht üblicherweise drin, dass es halt diese...
Aber sind es halt nicht zwei...
Selbsthilferecht der Bank.
Ja, genau. Ja,
okay, verstehe. Damit kommen wir jetzt sozusagen gleich schon auf den zweiten Punkt zu sprechen, nämlich auf die Frage, darf der Notar das, also darf man als Notar an der Protokollierung einer solchen Schließfachöffnung mitwirken? Die Frage wirkt jetzt so ein bisschen aus der Luft gegriffen, aber wir wollen damit einmal hinweisen auf § 20 B-Not-O, in dem wir eben eine Zuständigkeitsregelung finden, auch für derlei Tätigkeiten. Ich komme zum ersten Mal im neuen Jahr meiner Pflicht nach aus dem Gesetz vorzulesen und blättere mal in § 20 der Bundesnotarordnung. In Abschnitt 3, die Amtstätigkeit, heißt es da unter § 20, Beurkundungen und Beglaubigungen, in Absatz 1, die Notare sind zuständig, Beurkundungen jeder Art vorzunehmen, sowie Unterschriften, qualifizierte elektronische Signaturen, Handzeichen und Abschriften zu beglaubigen. In Satz 2 heißt es dann, zu ihren Aufgaben gehören insbesondere auch die Beurkundung von Versammlungsbeschlüssen, die Vornahme von Verlosungen und Auslosungen, die Aufnahme von Vermögensverzeichnissen, Nachlassinventaren, die Vermittlung von Nachlass- und Gesamtgutauseinandersetzungen einschließlich der Erteilung von Zeugnissen nach den 36 und 37 der Grundbuchordnung, die Anlegung und Abnahme von Siegeln, die Aufnahme von Protesten, die Zustellung von Erklärungen sowie die Beurkundung amtlich von ihnen wahrgenommener Tatsachen. Also dieser letzte Teil, die Beurkundung amtlich von ihnen wahrgenommener Tatsachen, da finden wir eine Zuständigkeitsregelung in der Bundesnotarordnung, wonach wir als Notarin, als Notare sowas machen dürfen. Also wir sind zumindest demnach mal dafür zuständig. Und was der Kollege Thelen jetzt hier auch in seinem Aufsatz dann eben mal fragt, ist, naja, wenn ich jetzt so gewisse, also wenn ich zumindest mal grundsätzlich zuständig bin, kann dann nicht trotzdem die Amtstätigkeit im Einzelfall mal versagt sein, wenn ich hier bei dieser Schließfachöffnung irgendwie an erkennbar unredlichen oder unerlaubten Zwecken gewissermaßen mitwirken würde. Da kommen wir jetzt wieder so ein bisschen darauf, was wir gerade schon angesprochen hatten. Also die Bank wird wohl eben aus dem Mietverhältnis zwischen Bank und Kunde das Recht haben, dieses Schließfach auch zu öffnen. Konstantin Thelen empfiehlt dann in dem Beitrag, den er dazu verfasst hat, dass man auch eine Erklärung des Vertreters der Bank in das Protokoll mit aufnehmen kann, wonach also der Vertreter erklärt habe, dass die Voraussetzungen für die Öffnung der Schrankfächer nach den zugrunde liegenden Mietverträgen auch vorliegen. Wir wollen uns jetzt nicht abschließend dazu verhalten, ob das zwingend ist oder nicht. Schaden im Hinblick darauf, dass man so ein bisschen kenntlich macht, dass man diesen 14 Absatz 2 B-Not-O, der im Einzelfall mal die Amtstätigkeit versagen kann, geprüft hat und im Blick hatte, kann das auf jeden Fall nicht. Ja. Also da denke ich, sind wir uns einig. Ich halte es allerdings zumindest auf den ersten Blick auch nicht für absolut zwingend, dass man diesen Vermerk mit aufnimmt. Ich weiß nicht, Dominik, wie siehst du es?
Ja, ich würde auch sagen, es ist nicht zwingend, aber es schadet nicht aufzunehmen. Auf jeden Fall muss der Notar nicht prüfen, ob die Voraussetzungen für diese Öffnung nach der AGB-Klausel zulässig wären.
Genau, also das wäre sozusagen das ganz Extreme, dass man sagt, der Notar muss sich hinsetzen und muss also sozusagen wie so ein Richter, muss dann den Mietvertrag prüfen und muss gucken, ob die Voraussetzungen wirklich vorliegen. Also muss richtig so eine rechtliche Kontrolle des Ganzen machen, das auf jeden Fall nicht. Aber man kann sozusagen als sehr starkes Minus dazu sich überlegen, ob man einmal sagt, der anwesende Vertreter der Bank erklärt eben einmal gegenüber dem Notar, dass die Voraussetzungen für die Öffnung dieser Schließfächer auch vorliegen. Und dann nimmt man als Notar diese Erklärung eben oder zumindest die Wahrnehmung darüber, dass es erklärt wurde, auch in das Protokoll auf. Letzten Endes ist es natürlich auch nicht verkehrt, wenn man so ein bisschen diesen materiellrechtlichen Hintergrund, dieses materiellrechtliche Verhältnis zwischen Bank und Kunde im Blick hat als Notar und vielleicht einmal bevor der Termin ist und man da beauftragt wird, bei den Mitarbeitern der Bank nachfragt, ob sie also auch sicher sind, dass sie nach dem Mietverhältnis da berechtigt sind, diese Öffnung durchzuführen. Schadet jedenfalls nichts, zumindest als Ausfluss der Amtsstellung eines Notars, einer Notarin als Organ der Vorsorge und Rechtspflege. Und da so ein bisschen sagt, okay, wir wollen jetzt jedenfalls, steigen nicht zu tief ein in diese Prüfung, aber wir wollen zumindest da unseren kleinen Beitrag dann leisten. Okay, also wir würden sagen, ja, der Notar darf das. Es gibt eine Zuständigkeitsregelung in § 20 der B-Not-O und man nimmt damit jetzt auch natürlich in den allermeisten Fällen nicht irgendwie an erkennbar unredlichen oder unerlaubten Zwecken irgendwie teil, wenn jetzt dann alle Mitarbeiter, die in der Bank stehen, ein T-Shirt tragen, auf dem steht Gelsenkirchener Einbrecher GmbH, dann kann man vielleicht Zweifel haben, ob das wirklich alles mit rechten Dingen zugeht, aber den Fall wird man ja, der ist ja nur theoretisch. Damit kommen wir zu unserem Hauptteil. Also wenn ich jetzt als Notar sage, ja, als Notarin, wir machen das, ich komme dazu, sie öffnen diese Schließfächer, ich bin dabei, ich schaue mir das alles an, sie kriegen danach dann von mir eine notarielle Urkunde darüber, was ist da zu beachten? Und ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, wann immer eine Notarin, ein Notar deutschlandweit dazu aufgefordert wird, sowas zu machen, kommt prompt die Anfrage ans DNI. Also wir kriegen das wirklich regelmäßig. Das war jetzt auch so ein bisschen Anlass zu sagen und natürlich diese Story da mit diesem Einbruch in Gelsenkirchen über Weihnachten, dass wir dazu mal eine Podcast-Folge machen. Was muss man da reinschreiben? Was ist da zu beachten? Also die Antwort ist gleich recht banal, aber wir wollen sie deswegen natürlich niemandem vorenthalten. Dominik, wo geht's da los im Beurkundungsgesetz?
Das Beurkundungsgesetz sieht ja verschiedene Möglichkeiten vor, wie ich Beurkundung vornehmen kann. Da gibt's ja ganz am Anfang von Paragraphen 6 bis 35 die Beurkundung von Willenserklärungen. Und dann kommt eben der nächste Abschnitt, die sonstigen Beurkundungen. Also das sind die Paragraphen 36 bis 43. Dort sind die normalen Niederschriften geregelt, 36, 37. Dann Eide und eidschaftliche Versicherungen 38, ist jetzt hier nicht relevant. Oder dann eben die einfachen Zeugnisse, die Vermerke in den 39 folgenden Beurkundungsgesetz. Und hier in Frage kommt zunächst ganz einfach der Paragraph 36 Beurkundungsgesetz. Vielleicht könntest du den gleich mal vorlesen.
Selbstverständlich. Paragraph 36 Beurkundungsgesetz Grundsatz. Schöne amtliche Überschrift, Grundsatz. Ja. Bei der Beurkundung anderer Erklärungen als Willenserklärungen sowie sonstiger Tatsachen oder Vorgänge muss eine Niederschrift aufgenommen werden, soweit in § 39 nichts anderes bestimmt ist. Also hier wird sozusagen dann auf den 36, also die Niederschrift, vorgesehen, soweit wir nicht nach 39
tätig werden. Jetzt sind wir schon so ein Regelausnahmeverhältnis dort im Gesetz angelegt. Also die Regel ist der 36, die Niederschrift. Ausnahmsweise kann aber auch ein Vermerk nach 39 zulässig sein. Da lohnt sich natürlich gleich vielleicht den 39 auch nochmal reinzuschauen.
Der 39 trägt die amtliche Überschrift einfache Zeugnisse. Da heißt es, bei der Beglaubigung einer Unterschrift oder eines Handzeichens oder der Zeichnung einer Namensunterschrift, bei der Feststellung des Zeitpunkts, zu dem eine Privaturkunde vorgelegt worden ist, bei Bescheinigungen über Eintragungen in öffentlichen Registern, bei der Beglaubigung von Abschriften, Abdrucken, Ablichtungen und dergleichen, dann eben in Klammern das Wort Abschriften, und bei sonstigen einfachen Zeugnissen genügt anstelle einer Niederschrift eine Urkunde, die das Zeugnis, die Unterschrift und das Präge- oder Farbdrucksiegel, in Klammern Siegel des Notars enthalten muss und Tag und Ort der Ausstellung angeben soll, Klammer auf, Vermerk, Klammer zu.
Und hier haben wir ja, also wir haben auf jeden Fall ein Tatsachenprotokoll, das heißt der Notar, er beurkundet ja oder protokolliert seine Wahrnehmungen. Und es ist ganz herrschende Meinung, dass ich das eben einerseits durch eine Niederschrift nach 36 machen kann, aber andererseits auch nach 39, weil es ein einfaches Zeugnis ist, also
Beim einfachen Zeugnis, da mache ich auch nur eine Vermerkung über meine eigenen Wahrnehmungen. Der hat unterschrieben, der hat es vorgelegt. Das ist ja letzten Endes im Ausgang dasselbe. Also der 20 Absatz 1 Satz 2 B-Not-O sagt, ich als Notar bin zuständig. Der 36, 37, 39 Beurkundungsgesetz, die Regeln des Verfahren, wie ich dann sozusagen diese Urkunde errichte.
Okay. Genau.
Und 36 und 39 stehen in so einem Regelausnahmeverhältnis. Im Grundsatz 36, außer die Voraussetzungen von 39 liegen vor, dann kann ich auch nach 39 eine
Frage. Und die Voraussetzungen des 39 sind eben, es ist eigentlich nur ein Wort, wenn es ein einfaches Zeugnis ist.
Okay.
Ja. Und daraus leitet dann eben die herrschende Literatur ab, es muss irgendwie einfach gelagert sein und nichts Kompliziertes sein.
Ja, das
was
ist natürlich
also, im Ermessensnotar steht am Ende des Tages.
Ja, da wird man jetzt nicht genau sagen können, was sich jetzt hier anbietet, auch für die Öffnung oder für die Protokollierung der Öffnung eines Schließfachs. In den meisten Fällen denke ich aber, die Bank wird ja ohnehin auf eine ordentliche Niederschrift, ein ordentliches Protokoll nach 36 fortfolgende Beurkundungsgesetz bestehen. Also dass man jetzt in der Praxis wohl gar nicht in die Versuchung geraten wird, zu sagen, ich mache nur einen einfachen Vermerk. Man kann in Einzelfällen vielleicht mit der Bank reden, wenn die sagen, wir haben nur ein einziges Schließfach und wir wissen, dass es leer oder wir gehen sehr stark davon aus, dass es leer ist. Ob man dann sagt, okay, man geht also dahin, man nimmt das wahr, wie das geöffnet wird und im Nachhinein berät man dann mit der Bank, was ihnen jetzt lieber ist, ob man also Urkunde errichten soll oder ob ein einfacher Vermerk reicht. Das dürfte aber für die Praxis eigentlich keine große Rolle spielen, diese Differenzierung. Deswegen glaube ich, das können wir an der Stelle auch kurz fassen. Wir gehen mal davon aus, es wird also eine Niederschrift nach § 36, 37 Beurkundungsgesetz errichtet. Ja, und was kommt jetzt, was ist jetzt da zu beachten? Also der Kollege Thelen macht auch an der Stelle nochmal so mehrere Fragen auf, durchaus auch interessant, sich das im Einzelnen mal anzugucken. Die erste Frage, die er stellt, ist, Wie ist es denn, wenn da jetzt mehrere Schließfächer geöffnet werden? Also bei mir waren es Größenordnung 7 Stück damals. Mache ich dann 7 Protokolle, also für jedes Schließfach eine Urkunde? Oder mache ich nur ein Protokoll für alle Schließfachöffnungen? Man kann es gleich beantworten, es wird auf das zweite hinauslaufen. Man wird in der Regel nur ein Protokoll für mehrere Schließfachöffnungen machen. Der Gedanke, warum man sich die Frage stellt, den finde ich aber schon ganz clever. Wie ist es denn nämlich mit so, ja, also unter so Urkundsgestaltung vor dem Hintergrund der Verschwiegenheitsverpflichtung des Notars oder der Verschwiegenheit des Notars? Wenn man sich jetzt vorstellen würde, ich mache da 7 Schließfächer auf, ich finde da in jedem einzelnen Schließfach ganz heiße Ware und danach käme dann eben einer der Schließfachmieter zu mir als Notar oder zur Bank und sagt, ich würde das ganz gerne mal das gesamte Protokoll sehen. Dann wüsste der ja, was in den anderen Schließfächern war. Das ist was man natürlich am Ende des Tages irgendwie vermeiden sollte über die Verfahrensgestaltung. Und vor diesem Risiko oder vor diesem Gedanken wird die Frage aufgeworfen, mache ich ein Protokoll für alle Öffnungen oder mache ich pro Schließfachöffnung ein Protokoll?
Dominik, genau, ich meine, wenn die Bank das beauftragt am Ende des Tages, dann gilt ja auch ganz allgemein der Grundsatz des 51 Absatz 1 Beurkundungsgesetz, wo drin steht, wer eben eine Ausfertigung erhalten kann oder eine Abschrift von dem Tatsachenprotokoll. Und da steht dann, vielleicht kannst du auch noch mal ganz kurz
vorlesen. Ja, selbstverständlich, 51 Beurkundungsgesetz.
Genau, Absatz 1 Nummer 2,
glaube ich. Absatz 1 Nummer 2 trägt die amtliche Überschrift Recht auf Ausfertigungen, Abschriften und Einsicht. Da heißt es, Ausfertigung können verlangen, dann eben bei Niederschriften über Willenserklärungen, da sind wir jetzt nicht, sondern wir sind in Nummer zwei, bei anderen Niederschriften jeder, der die Aufnahme der Urkunde beantragt hat. Und da haben wir es eigentlich schon.
Genau.
Weil die Kunden der Bank, also die Mieter dieser Schließfächer, haben ja nicht die Aufnahme dieses Protokolls beantragt, sondern die Bank.
Genau.
Und das heißt, die Bank kriegt die Ausfertigung und das heißt, ich als Notar, als Notarin müsste jetzt nicht besorgen, dass da ein Kunde dann zu mir kommt und sagt, ich würde es doch ganz gerne wissen, was war eigentlich so in dem Schließfach vom Nachbarn drin, kann ich nicht mal Einsicht nehmen in diese Urkunde. Also das Risiko ist nicht gegeben. Die Bank wird in der Regel natürlich auch nur ein Protokoll wollen für alle Öffnungen. Die hat wahrscheinlich auch unter kostenrechtlichen Gesichtspunkten kein großes Interesse daran, jetzt für jede Schließfachöffnung ein eigenes Protokoll zu bekommen. Man kann es natürlich im Vorfeld mit der Bank besprechen. Man kann sagen, es gibt die beiden Möglichkeiten. Wenn jetzt die Bank aus irgendwelchen Gründen auch wieder doch für eine eigene Compliance oder so sagt, nee, wir hätten tatsächlich gerne eins für jede Schließfachöffnung, dagegen spricht jetzt nichts. Kann man auch machen. Ne? Das wäre auch möglich. Dann ist die nächste Frage, was konkret schreibe ich jetzt in diese Niederschrift rein? Also was sind Muss-Angaben, was sind Soll-Angaben und wie macht man es zweckmäßigerweise ansonsten?
Die Vorgaben dafür findet man im 37 Beurkundungsgesetz. Mhm. Da stehen die Muss-Angaben in Absatz 1.
Mein Stichwort, Paragraph 37 Beurkundungsgesetz, Inhalt der Niederschriften, Absatz 1, Satz 1. Die Niederschrift muss enthalten die Bezeichnung des Notars, sowie den Bericht über seine Wahrnehmung.
Genau. Ja,
da ist jetzt nicht so viel damit gewonnen. Also wir kriegen ja oft die Anfragen, die ans DNI gerichtet sind, da steht ja manchmal drin, was muss ich da reinschreiben? Ja, wenn dann sagen, naja, da steht in 37 Beurkundungsgesetz, ist erkennbar keine hilfreiche Antwort auf eine sinnvolle Frage. Aber richtig ist sie trotzdem, weil mehr muss dann tatsächlich da erstmal nicht drinstehen. Es gibt dann natürlich noch weitere Regelungen im 37, zum Beispiel in Absatz 2 als Soll-Vorschrift. In der Niederschrift sollen Ort und Tag der Wahrnehmung des Notars sowie Ort und Tag der Errichtung der Urkunde angegeben werden. Also das kann natürlich auseinanderfallen. Es kann sein, dass ich am Montag die Wahrnehmungen in der Bank tätige, also da halt wahrnehme, was passiert und dann am Dienstag erst das Protokoll errichte. Und dann muss ich halt beide Daten und beide Orte in der Niederschrift entsprechend angeben. Also wann habe ich die Urkunde errichtet und wann habe ich die Wahrnehmungen getätigt?
Genau, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Natürlich muss die Niederschrift nicht in der Bank selber erfolgen, sondern kann an der Geschäftsstelle erfolgen. Es gibt ja auch keine Beteiligten in dem Sinne, dass jetzt ein Bankmitarbeiter oder Bankvorstand dann auch dort sitzt und die Urkunde nochmal verlesen wird. Das ist ja gerade nicht der Fall.
Sondern ja, bei dieser Art der Beurkundung. In § 37 Absatz 3 wird dann noch verwiesen auf den § 13 Absatz 3 Beurkundungsgesetz. Der regelt das Erfordernis der notariellen Unterschrift. Also klar, auch eine solche Urkunde muss am Ende unterschrieben werden. Das, denke ich, ist allen Hörerinnen und Hörern klar, okay, also das sind jetzt ja relativ banal, die Muss- und Soll-Angaben. Und jetzt kommt es eben dann so ein bisschen darauf an, wie ist es denn mit diesem Bericht über die Wahrnehmungen? Also was schreibt man da sinnvollerweise rein? Der Kollege Martin Konstantin Thelen macht da ein paar Vorschläge, die alle sinnvoll sind. Nämlich?
Also was man reinschreibt, das steht letztendlich im Ermessensnotars. Und das soll natürlich das Verfahren so gestalten, dass es auch seinen Zweck erfüllt. Das heißt, die Nachweise erbringen kann. Das heißt, sinnvollerweise sollte man noch mit aufnehmen, wann das Schließfach geöffnet wurde.
Also die Uhrzeit dann tatsächlich.
Genau, die Uhrzeit. Ja. Welche Personen anwesend waren, also die Bankangestellten oder wer natürlich der Mieter des Schließfaches ist.
Sofern bekannt, also das wird man letzten Endes, also da wird man, das kann man natürlich nicht unmittelbar wahrnehmen, aber man kann aufnehmen, was die Bank einem dazu sagt.
Nach Angabe der Bank, wer der Mieter ist, vielleicht auch wann das Schließfach zuletzt geöffnet wurde, falls die Bank das protokollieren sollte.
Ja, also kann man das auch ist was, was man, darüber kann man jedenfalls mit der Bank mal reden, ob sie das als irgendwie sinnvoll erachtet, das damit aufzunehmen. Du hast ja vorhin mal kurz berichtet in unserem Vorgespräch, dass das bei deinem Fall so war, dass die Bank so eine Art Protokoll geführt hat darüber, wann diese Schließfächer geöffnet wurden oder wann Zugriff auf dieses Schließfach genommen wurde. Und wenn man da jetzt die Möglichkeit hat oder wenn es von Seiten der Bank gewünscht ist, könnte man sowas auch mit in das Schließfach, also mit ins Protokoll aufnehmen. Man muss natürlich wieder aufpassen, dass man das so formuliert, dass man nur natürlich die eigene Wahrnehmung dazu dann eben niederschreibt. Also man kann natürlich nicht sagen, der Mieter XY hat das vor 3 Jahren um 15 Uhr geöffnet, weil da waren wir ja nicht dabei. Aber man kann natürlich sagen, die Bank hat einem gesagt oder die Unterlagen der Bank, die man dann vielleicht in Anlage beifügt, ergeben. Also dass man da so ein bisschen aufpasst auf die Formulierung. Aber das wäre auch nochmal so ein Punkt, klar, das könnte man dazu, könnte man damit aufnehmen.
Allgemein der Zustand des Schließfaches, ob es zum Beispiel Einbruchspuren gibt,
ja. Genau,
oder Bohrerspuren.
Das schreibt der Kollege Martin Konstantin Thelen auch als ein Element dessen. Da muss ich zugeben, das habe ich damals nicht gemacht. Also vielleicht bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, weil die alle clean waren, aber das habe ich damals nicht gemacht. Aber sicher, wenn einem da Besonderheiten auffallen an den einzelnen Schließfächern, es steckt noch ein halber Chinaböller zwischen Schließfachtür und Schließfachrand, dann kann man das vielleicht mit aufnehmen. Aber es ist klar, also das hängt ja so ein bisschen davon ab, vielleicht, wie das vor Ort dann tatsächlich
ist. Was gerade schon mitgeschwungen ist, also wichtig ist, dass man nur Wahrnehmungen dokumentiert und auf keinen Fall Wertungen. Mhm. Also keine Wertungen tatsächlicher oder rechtlicher Art. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Goldbarren drin sehe, dann sollte man nicht reinschreiben, dass ein Goldbarren im Schließfach war, sondern das Umschreiben, also zum Beispiel ein gelbfarbener Quader mit der Aufschrift Gold.
Ja, also da muss man, das ist genau das, was du sagst, also was ich wahrnehme, ja, aber halt keine Wertung. Da muss man, glaube ich, höllisch aufpassen, dass man da nicht von dem einen ins andere rutscht, weil so ein Goldbarren, den nimmt man dann irgendwie raus, der ist dann total schwer und dann ist da vielleicht auch noch irgendwie eingraviert, und dann irgendwie Feingold mit der Angabe, was das jetzt für ein Feingold-Qualitätsgrad, kenne ich da nicht aus, aber halt irgendwie so diese Angaben, die deutlich darauf hindeuten, dass es wirklich um Gold handelt, aber das wäre halt eine Wertung, ne? Also dann schreibt der Kollege Thelen auch, was schlägt er vor, was man schreiben soll?
Gelbfarbener Quader. Darf man aufpassen, dass das nicht ein Legostein ist, aber vielleicht noch, dass es Metallfarben, Goldfarben ist, aber halt nicht, dass es ein Goldbahn ist, weil das weiß man ja auch nicht, wenn man es sieht. Das sieht vielleicht so aus, aber muss nicht so sein. Oder wenn man eine Armbanduhr sieht, wo Rolex draufsteht, dann schreibt man nicht rein eine Rolex-Uhr, sondern eine Armbanduhr, wo auf einem Ziffernblatt Rolex steht.
Ja, also da ist dann schon dieser Formulierungsvorschlag, den der Kollege Martin Konstantin Thelen da macht, ganz hilfreich, weil da eben auch dann, also in deinem Formulierungsvorschlag werden 2 Schließfächer geöffnet, das eine ist leer und in dem anderen wird richtig was gefunden, da kann man sich schon vorstellen, da war also richtig wertvolle Sachen drin, aber wenn man das dann liest, dann haben wir hier eben einmal, ja du hast es vorhin schon genannt, diesen gelbfarbenen Quader mit der Aufschrift Feingold 999,950 Gramm, bei dem sich dann die Oberfläche fest und kalt anfühlt und nach Vermessung hat er dann also eine Länge von so und so viel Zentimeter, eine Breite von so und so viel Zentimeter, das Gewicht ist also so und so viel, also dass man dann so möglichst vor Ort gemessene Angaben dazu aufnimmt. Dann eben auch bei Geldscheinen schreibt er dann als Beispiel 50 Scheine, bei denen es sich nach ihrem äußeren Erscheinungsbild um 50 Dollarscheine der Vereinigten Staaten von Amerika handelt. Also auch hier eben diese Wahrnehmung nach dem äußeren Erscheinungsbild, die Wertung, ob es wirklich solche sind, das fällt schwer. Da muss man dann natürlich, je nachdem wie viel man findet, sich mit der Formulierung Mühe geben und sich konzentrieren, dass man da nicht dann doch, weil es einfach ist und weil einem so offensichtlich erscheint, was es ist, aus der Wahrnehmung in die Wertung rutscht. Und da kann ich mich erinnern, bei meinem Protokoll damals, da habe ich auch lange dran gesessen, obwohl wir jetzt in diesen, ich glaube von diesen 7 Schließfächern waren irgendwie 3 leer und 4 mal was gefunden zur Größenordnung, dass man dann eben wirklich nie schreibt eine silberne Kette oder eine Silberkette, sondern eine silberfarbene Kette und das dann eben durchzieht bis auch ganz zum Schluss, bis zum letzten Item. Ja. Wenn man viel findet, muss man unter Umständen auch zählen. Also das hängt dann eben so ein bisschen davon ab, da wird sich halt nicht für alles, was man denkbarerweise in so einem Schließfach finden kann, eine Musterformulierung finden lassen, die einem Sicherheit gibt, so und nur so ist es richtig. Also da ist dann selber Denken gefragt. Aber diese Maßstäbe, die, also der Kollege Thelen hier ausführt, die helfen einem da schon weiter. Ja. Also nur die eigenen Wahrnehmungen, hier ist es ganz besonders wichtig und keine Wertungen. Weil im Zweifel wäre es ja so, wenn ich jetzt reinschaue, da war ein Goldbarren drin, dann habe ich halt mit den Wirkungen des 415, 418 ZPO eine öffentliche Urkunde darüber errichtet, dass da Goldbarren drin waren.
Mhm. Ja. Muss aber eventuell auch dafür haften.
Dann dafür haften, wenn es nicht stimmt. Also das heißt, da begibt man sich als Notar ein gewisses Risiko und da kann man auch die Urkunde, ja, also qualitativ, in qualitativer Hinsicht kann man ja da schaden. Das ist klar, wenn man da halt was, so eine Wertung vornimmt, die dann am Ende nicht passt.
Und bestenfalls unterfüttert man das Ganze natürlich auch noch durch Fotos, die man in die Anlage nehmen kann.
Ja, also das scheint mir eigentlich das Wichtigste zu sein, dass man dann immer sagt, okay, was habe ich in dem Schließfach gefunden? Das breitet man alles auf dem Tisch aus, davon macht man ein Foto, auf dem alles gut zu erkennen ist. Das Foto wird dann ausgedruckt und als Anlage entsprechend beigefügt. Vielleicht kann man dann bei der Gelegenheit auch mal in Farbe ausdrucken. Das ist sicherlich nicht schlecht, oder man macht Einzelfotos. Also ich kann mich erinnern, so Größenordnung, ich hatte damals, ich glaube, so um die 35 bis 40 Fotos dann dem Ganzen beigefügt. Also die Urkunde selber war gar nicht so lang, das waren so 7 oder 8 Seiten. Aber dann am Ende halt nochmal irgendwie so 30, 40 Fotos dann hinten dran, wo man dann sagen kann, okay, so das und das und das war alles in diesen Schließfächern drin. Das hilft, denke ich, dann schon. Ja. Was ich auch noch ganz interessant finde, das kommt jetzt dann auch in dem Vorschlag vom Kollegen Thelen, in dem Formulierungsvorschlag noch zum Ausdruck, dass man natürlich, wenn das Schließfach geöffnet wurde, man den Inhalt wahrgenommen hat, das Ganze, die Wahrnehmung ja noch nicht enden, sondern dann passiert ja was mit dem Inhalt dieser Schließfächer. Und zwar ist es üblicherweise wohl so, so hat mir das zumindest damals der Mitarbeiter dieser Bank erklärt, bei der ich damals dabei war, dass dann die Inhalte dieser Schließfächer in sogenannten Safe Bags eingetütet werden. Das heißt, der Inhalt eines jeden Schließfachs kommt in so einen nur schwer zu öffnenden transparenten Plastikbeutel. Dieser Plastikbeutel wird beschriftet und dieser Plastikbeutel, aus dem dann, also aus dessen Beschriftung dann quasi nachvollziehbar wird, welcher Schließfachinhalt da drin ist, kommt dann in den Safe bei der Zentrale der Bank. Also das heißt, die Bank schmeißt es natürlich nicht weg, was sie in diesen Schließfächern findet, sondern die führen es dann einfach nur an einen anderen Ort. Und diesen Prozess des Repackaging sozusagen, ja, den kann man natürlich auch noch wahrnehmen und dazu kann man auch was ins Protokoll reinschreiben. Ja. Also dass man dann am Ende sagt, okay, also der Inhalt des Schließfachs so und so wird dann also in einen Safeback mit der Aufschrift oder mit der Nummer so und so gegeben. Dieser wird verschlossen und nach Angabe des Mitarbeiters der Bank wird der verbracht an den und den Ort. Also das wäre dann noch so ein abschließender Wahrnehmung, die man auch im Protokoll wiedergeben kann, die sich, denke ich, da für den Inhalt ganz gut anbietet. Ja. Okay, also wenn man sich das so auch anhand dieses gelungenen Beitrags vom Kollegen Thelen da im Notar 2023, ich sage es jetzt noch einmal, Seite 382 fortfolgende ansieht, es ist kein Hexenwerk. Es kommt nicht häufig vor, aber ich fand es damals total spannend, schon irgendwie ja auch interessant zu sehen, so was da so verwahrt wird, wie das so funktioniert, auch mal in so einen Tresorraum von so einer Bank zu gelangen, wenn man jetzt nicht über einen Bohrer verfügt, einen wassergekühlten Diamantbohrer, dann kommt man da nicht so leicht rein. Wobei ich fand es damals ganz, ganz spannend, die Jahresmiete für so ein Schließfach liegt wohl so ungefähr im dreistelligen Bereich, im sehr niedrigen dreistelligen Bereich, im hohen zweistelligen Bereich. Das war so die Größenordnung, die ich damals so mitgenommen habe, je nach Größe so zwischen 85 und 115 Euro. Also hätte ich jetzt irgendwie ex ante mit mehr gerechnet. Ich weiß natürlich nicht, also es ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, ob die Preise noch aktuell sind, aber das kam mir dann irgendwie doch günstig vor, wenn einer sagt, der will da jetzt eben was Spezielles verwahren. Vielleicht sind die auch einfach nicht mehr so nachgefragt, kann auch sein. Aber ja, also wir haben damals ganz unterschiedliche Sachen gefunden. Sachen, bei denen ich mir dachte, eher wertlos. Sachen, bei denen ich mir dachte, doch sehr wertvoll. Aber man nimmt natürlich diese Wertungen dann nicht ins Protokoll auf. Also in der Regel keine allzu komplizierten Urkunden. Man muss sich konzentrieren dabei, dass man nur die eigenen Wahrnehmungen aufnimmt und sich von Wertungen eben fernhält. Dafür muss man es vielleicht auch nochmal 2, 3 Mal dann eben Korrektur lesen, aber ansonsten ganz gut zu handeln. So kompliziert ist das Ganze nicht. Es dauert, ist mir damals aufgefallen. Also es war doch ein ziemlich langer Termin, weil das Aufbrechen von so einem Schließfach, also trotz Schlüsseldienst, das ist jetzt nicht so nach dem Motto, ich knack das mal kurz auf, sondern wenn das so gemacht werden soll, dass das jetzt nicht komplett zerstört ist danach, dann ist das wohl auch mit ein bisschen Aufwand verbunden. Also wir haben da schon so an jedes Fach so ein bisschen hingebohrt. Und wenn das dann viele sind, dann dauert das. Ja. Mhm. Je nachdem natürlich auch, was man da drin findet. Also würde ich jetzt nicht nur eine Stunde im Terminkalender blocken, sondern eher so den Nachmittag und dann mal sehen. Gut, ja, Dominik, ganz herzlichen Dank. Beim nächsten Mal im Podcast besprechen wir dann auch ein Gutachten von dir, versprochen. Ja. Aber es war jetzt jedenfalls toll, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dich da auch nochmal so ein bisschen einzulesen und nochmal in den AGBs der Banken zu gucken, wie das da mit diesen Schließfächern so geregelt ist dafür. Danke, ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht, ich finde das toll gemacht. Und dann
mich sehr gefreut.
Ja, bis zum nächsten Mal. Freue ich mich auf die nächsten Folgen, genau. Ja, genau. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind zurück. Aber jetzt wieder jeden Dienstag 12 Uhr auf den bekannten Plattformen. Bis zur nächsten Woche.